Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air und mit mir heute im Podcast-Studio Henrik Meinhardt, der Co-Founder von Comstruct. Comstruct, eine Vertical SaaS-Solution für die Bauindustrie, eine eher konservative und noch nicht so digitalisierte Industrie und dadurch aber aufgrund der Größe der Industrie eine unglaubliche, krasse Opportunity, in die Henrik und sein Team reingehen und das sehr erfolgreich. Sie haben vor kurzem eine Seed-Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen Euro von Google Ventures und 20VC bekommen, wohl die, also zwei der wohl stärksten Brands im Ökosystem. Und das nicht ohne Grund. Henrik und das Team haben es geschafft, die letzten vier Quartale vor der Runde ein 7x-Wachstum hinzulegen. Und wie sie das gemacht haben, wie die Go-to-Market-Strategie von Comstruct aussieht, welche Fehler sie gemacht haben und warum ein bisschen Naivität auch ganz gut tut in einer konservativen Industrie, wie es Henrik und sein Team geschafft haben, ein Flywheel aus Kunden ihrerseits und deren Lieferanten zu bauen. Das und noch vieles, vieles mehr verrät uns Henrik in den nächsten 45 Minuten Artist on Air. Viel Spaß mit Henrik Meinhardt und mit mir, Julius Gönner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute zum Samstag hier im Aufnahmestudio und ich habe dabei den Henrik. Henrik, hallo.
Grüß dich, Julius.
Mit positiver Energie zum schönsten Sonnenschein hier zumindest in Berlin. Henrik, ich hoffe, bei euch in München sieht es ähnlich aus und danke, dass du dein, Skifahren hier am Wochenende geopfert hast für eine sehr, sehr spannende Folge heute. Cool, dass du da bist.
Yes, vielen Dank. Das Skifahren am Samstag, da ist schon Office-Tag bei uns eigentlich für die Gründer, aber natürlich die schönen Themen, die darf man sich natürlich dann raussuchen, ja.
Office-Tag klingt spannend. Jetzt würde uns natürlich alle brennend interessieren, wer bist du eigentlich und was macht ihr? Gebt uns doch mal ein paar Hinweise.
Super gerne. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf vor Heidelberg, Bammental. Ich glaube, die einzige Person, die man kennen könnte von dort, ist Hansi Flick. Da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen. Und meine Reise hat eigentlich begonnen, als ich 2018 direkt nach dem Abi bei Heidelberg Materials, damals Heidelberg Zement, angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe mich dort direkt mit der Interaktion zwischen Materiallieferant und Bauunternehmen auseinandergesetzt. Und das ist ein super analoger Prozess. Also da wird dann wirklich der Hörer in die Hand genommen und dann werden da 10 Kubikmeter Beton bestellt. Dann kommt ein physischer Lieferschein auf die Baustelle, der dann auf der Baustelle abgetippt wird vom Polier in der Excel. Und dann wird teilweise dieser physische Lieferschein per Post an das Büro gesendet, wo dann eben der Lieferschein gegen die Rechnung Position für Position geprüft wird. Das ist heute der Prozess, wie Material im Bau beschaffen wird. Und das fand ich einen super spannenden Prozess. Und das habe ich dann auch mitgenommen. Ich bin in die Schweiz gegangen zum Studieren nach St. Gallen und habe dort weiter mich mit der Branche befasst. Bin zu Zulieferern gegangen, bin zu Bauunternehmen gegangen, habe dann die Tür geklopft und gesagt, hey, ich würde mich gerne damit auseinandersetzen. Und so ist Comstruct entstanden und das ist genau die Plattform, die wir heute offerieren, mit 4 Kernmodulen vom Abrufen über den Lieferscheineingang bis zur Rechnungsprüfung und einem ESG-Modul dann eben für den Carbon Footprint im Bau, um das zu bestimmen. Und dort bedienen wir heute schon 9 der 10 größten Bauunternehmen in der Schweiz und 6 der 10 größten Bauunternehmen in Deutschland. Also haben jetzt in der Dachregion da schon eine sehr, sehr gute Präsenz aufbauen können über die letzten 2,5 Jahre.
Wäre direkt meine Folgefrage, Henrik. Bauen tun ja relativ viele von der Einzelperson, die sich vielleicht ein kleines Haus selber baut, bis hin zu riesengroßen Projektentwicklern oder Bauunternehmen. Das klingt jetzt bei dir so, dass euer ICP, euer Zielunternehmen sehr, sehr groß und eher enterprisig sind. Liege ich da falsch?
Ja, genau. Also die ersten Kunden, unser allererster Kunde war die Cellera AG aus der Schweiz. 800 Mitarbeiter, vor allem im Tiefbau unterwegs. Wir haben recht schnell gemerkt, dass die Materialbeschaffung eigentlich überall gleich aussieht. Mhm. Also es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen einem Tiefbauunternehmen, einem Hochbauunternehmen, einem Gleisbauunternehmen. Alle müssen Material beschaffen. Natürlich ein bisschen mit anderem Fokus. Manche vielleicht mehr einen Hammer und manche mehr Schüttgut oder Zement. Da gibt's dann, oder dann Beton eben, wenn es direkt verbaut wird. Da gibt's irgendwie Unterschiede. Aber wir sind dort generell agnostisch. Und wir haben aber gemerkt, dass eben die ganz großen Bauunternehmen eine sehr große, wichtige Rolle in dem Ökosystem einnehmen. Da wird oft hingeschaut, wenn es eben um Digitalisierungsprozesse geht. Und mit den Unternehmen zusammen entwickeln zu dürfen und eben gemeinsam den Mehrwert schaffen zu dürfen, ist ein sehr wichtiger Prozess, um überhaupt mal in der Industrie Fuß zu fassen. Deswegen haben wir uns sehr schnell dafür entschieden, mit den ganz großen Bauunternehmen den Entwicklungsprozess unserer Software voranzutreiben.
Und nur um vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, was ist so euer Kernmarkt und wie viel von diesen ganz großen Bauunternehmen gibt es denn in diesen Kernmarkt/Kernmärkten?
Absolut. Also in Dach gibt es wahrscheinlich 30 bis 50 Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern im Bau. Das ist wirklich Enterprise, wie man es kennt. Also die haben über 1 Milliarde Umsatz dann. Also das ist wirklich recht große Organisation. Dann gibt es so 500 Unternehmen irgendwie zwischen 250 und 2000 Mitarbeitenden. Also das ist, was ich Mid-Market nennen würde. Ja. Da gibt es dann deutlich mehr auf einmal. Und alles, was dann wirklich ins kleine Segment geht, also alles unter 250 Mitarbeiter, also da zwischen 50 und 250 Mitarbeiter sprechen wirklich über tausende Unternehmen, die dann dort irgendwie vorherrschen. Sehr lokale Unternehmen. Und genauso segmentieren wir das auch. Und heute sind wir vor allem Enterprise und Upper Mid-Market. Das ist so unser Sweet Spot, mit dem wir eigentlich immer anfangen.
Genau. Jetzt vermute ich, seid ihr nicht in diesem Segment gestartet, weil dafür braucht man nicht selten auch ein bisschen Market-Ready Product. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Hol uns mal ab, wie waren so die ersten, sagen wir mal, 3 bis 6 Monate bei euch? Seid ihr produktseitig vorgegangen? Wen habt ihr getargetet? Wie habt ihr eure ersten Learnings generiert und vielleicht oder wahrscheinlich auch Fehler gemacht? Wie ging's los?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Also ich bin wirklich nach der Uni einfach da noch hingefahren zum Zulieferer und habe gefragt, wie macht ihr das denn heute? Und der erste Anwendungsfall, auf den wir gestoßen sind, waren dann die digitalen Lieferscheine. Da haben wir einfach gemerkt, der Lieferschein, der wird ausgedruckt, geht auf die Baustelle, wird abgetippt. Und wir haben einfach gemerkt, wenn wir den direkt beim Lieferanten abgreifen, also direkt ins System des Lieferanten integrieren und dem Lieferanten es ermöglichen, die Daten digital zu teilen, können wir einen riesen Mehrwert auf der Baustelle bieten, weil die Daten eben nicht mehr abgetippt werden müssen und direkt in einer Excel durchsuchbar, strukturiert verarbeitet werden können. Auch die Leute auf der Baustelle brauchen das. Und das war der Startpunkt vom Produkt her, den wir gesehen hatten. Sehr, sehr, sehr nischig, sehr, sehr, sehr eng, aber direkt mit den ganz Großen. Also unser erster Kunde war die Cellere, das würde ich sagen ist Upper Mid-Market. Ja. Kam die Erne und dann der dritte war direkt im Plenia. Das ist das größte Bauunternehmen in der Schweiz mit 9000 Mitarbeitern. Also da haben wir uns doch dann sehr schnell auch an den Enterprise-Teil gewagt. Das war auch durchaus wild, wie wir das gemacht haben, also mit keiner Struktur natürlich. Kein Verständnis von irgendwie ICP oder Persona oder ein Organigramm. Das sind alles sehr, sehr, sage ich mal, Entwicklungen, die wir jetzt erst seit kurzem bei uns so durchsetzen in unserer Go-to-Market-Organisation. Das heißt, da war einfach sehr viel Vollgas, sehr viel Energie mitbringen in die Termine und einfach die Individuen von allem überzeugen. Und so hat es dann irgendwie geklappt tatsächlich.
Wann war das denn, Henrik, ungefähr? Also wann habt ihr gestartet mit Comstruct? Wann waren so diese ersten Gespräche auf der Baustelle?
Genau, wir haben noch während dem Studium gegründet tatsächlich, auch ein bisschen verfrüht. Würde ich nicht empfehlen, dass man vor den ersten Verträgen mal direkt eine GmbH aufsetzt. Nichtsdestotrotz, so Mitte 22 waren so die ersten Interaktionen, die wir hatten. Und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr gebraucht, bis wir wirklich so mal den ersten größeren Vertrag bekommen haben, wo wir mal wirklich irgendwie flächendeckender eingesetzt wurden, also nicht nur getestet haben. Das ist so, gerade in der Produktentwicklung am Anfang. Und dann eben genau über 2 Jahre hinweg haben wir jetzt sehr, sehr gut skaliert, haben das eben in die Breite gebracht, in 2 Märkten schon wirklich extrem breit vertreten. Und das war dann der Teil, wo einfach extrem viel operativ passiert ist, wo wir als Gründerteam auch sehr involviert waren, eigentlich fast jeden Deal noch selber gemacht haben. Und die Entwicklung davon weg ist jetzt eine sehr neue Entwicklung für uns als Unternehmen, würde ich sagen, ja.
Jetzt seid ihr in einer etwas konservativen, nicht zur digitalen Welt unterwegs gewesen und du nach Abschluss des Studiums, ich bin jetzt mal frech und vermute Mitte 20 höchstens, bis zu den schon etwas reiferen, älteren Bauleitern, Baustellen, Verantwortlichen gekommen und hast denen eine Idee gepitcht. Das musst du unseren HörerInnen mal erklären, wie das funktioniert hat und wie da so die Reaktionen waren, weil das stelle ich mir äußerst challenging und nicht so einfach vor.
Ja, da gab es auch Situationen, die waren filmreif. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Also da kommt man dann wie du es beschrieben hast, sehr jugendlich, mit Energie, wirklich, man versprüht die Energie, man geht da auf die Baustelle, man erzählt dem, was man machen will. Und dann kommt so, nee, das haben wir noch nie so gemacht. Das geht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das je so gemacht wird. Das waren tatsächlich so teilweise die ersten Gespräche. Aber dann gab es auch genau die anderen Leute, die einfach jahrelang schon darauf gewartet haben, mal irgendwas zu verändern. Und die gibt es wirklich auch viel im Bau. Also das würde man jetzt von außen vielleicht gar nicht erst so denken, aber da haben wir einfach wichtige Individuen am Anfang kennengelernt und die haben uns dann auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Also ohne diese Individuen in den Bauunternehmen, die uns dann an die Hand genommen haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, das zu lernen, weil wir haben ja alle keinen Bau-Background. Also die Zeit bei Heidelberg Zement hat geholfen, aber das ist ja nicht wirklich handfestes Wissen jetzt, das man direkt hat. Aber diese Individuen, die haben uns an die Hand genommen, die haben uns mitgenommen auf die Baustellen, die haben unsere Idee gechallenged und wieder gechallenged und uns Feedback gegeben. Und das war der Prozess, wo zum Schluss das Produkt entstanden ist. Nur durch diesen Austausch. Und ich glaube, da brauchst du am Anfang einfach ein bisschen Übermut, ein bisschen Naivität in dem, was man bewegen kann. Sonst hört man da an einem viel zu frühen Punkt auf, bevor man überhaupt mal ins Doing kommt. Ja.
Und jetzt für mich als Laien, jetzt so eine große Baustelle. Ihr habt seid eingestiegen mit Digitalisierung von Lieferscheinen, eigentlich perfekt für so ein vertikales SaaS-Playbook. Ja, wo ist der größte Pain? Sucht ihr das Feature, was den größten Perceived Value liefert, das erstmal bauen und von da Stück für Stück die Wertschöpfung erweitern. Wer ist denn so die Persona in so einem Bauunternehmen, für die das relevant ist und die wirklich diesen Pain hat? Ich vermute, irgendjemand, der einkauft wahrscheinlich, weil der von 28 Lieferanten unterschiedliche Formate, wie du sagtest, irgendwie Faxe, Papier, wenn überhaupt irgendwas bekommt, aber oder wer ist derjenige, der vielleicht auch in diesen frühen Tagen oftmals euer Champion war und gesagt hat, hey, das finde ich spannend, da habe ich Bock mit euch gemeinsam zu bauen, was zu pilotieren, wer ist das?
Ja, also am Anfang hatten wir da kein strukturiertes Verständnis von, das heißt, da waren wir einfach irgendwo, also auch ganz verrückte Deals sind da zustande gekommen. Jetzt rückblickend kann ich natürlich ein bisschen da mit einer gewissen Größe an Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, draufschauen und am Anfang haben wir tatsächlich den großen Mehrwert den Leuten auf der Baustelle gebracht. Also auch der Bauführer oder der Polier, das sind so die zwei Positionen, die man dort hat, müssen eben mit diesen Lieferscheinen interagieren und müssen die vor allem in der Schweiz eben abtippen. In Deutschland, Österreich eher nicht so. Das ist wirklich ein Schweizer Thema. Der Tagesrapport nennt man das dort, wo jeder Lieferschein abgetippt wird. Und den haben wir am Anfang mal einen Mehrwert geboten, weil wir gesagt haben, das muss nicht mehr abgetippt werden, das kommt jetzt automatisch rein. Ihr könnt das hier perfekt durchsuchen. Die Datenqualität ist extrem hoch. Das war mal unser erster Anwendungsfall. Und dann war es super spannend zu sehen, dass wir aber damit nicht die gewünschte Go-to-Market-Motion ermöglicht haben, weil wir dann im Projektgeschäft waren. Ja. Also sobald das Projekt beendet war, mussten wir eigentlich wieder in den Vertriebsprozess einsteigen oder mussten halt irgendwie mit Customer Success schauen, dass wir halt wieder mit dem Bauführer aufs nächste Projekt kommen. Und dann haben wir den Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir erweitern unser Produktangebot in die Rechnungsprüfung, wo wir gesagt haben, wir lesen jetzt auch die Rechnungen auf Positionsbasis aus und verbinden eben die Rechnungsposition mit den Lieferscheinpositionen für den automatischen Rechnungsabgleich. Und das war genau der Schritt, wo auf einmal unser Economic Buyer ein anderer wurde, nämlich nicht mehr die technische Einheit, die verantwortlich ist für die Baustellen, sondern eben für die kaufmännische Arbeit. Und die ist zentral vom CFO dann meistens geowned. Und dann hatten wir wirklich diese wunderschöne Motion, wo wir gesagt haben, okay, hier, lieber CFO, für dich wäre es sinnvoll, wenn alle Rechnungen direkt über Comstock vorgeprüft werden würde. Und dann haben wir eben auch den Buy-in der Organisation bekommen, zu sagen, okay, wir rollen das jetzt auf alle Baustellen aus, jeder muss mitmachen. Und dann hast du nicht mehr diese Motion, wo du als Unternehmen immer wieder auf die Baustellen rennst und probierst, da was anzubringen, sondern wo du irgendwie das auch vom Unternehmen intern gestellt bekommst. Eine Person, eine Ansprechperson hast, die dafür verantwortlich ist. Und das hat erst, sage ich mal, das Wachstum ermöglicht, was wir hatten. Also dieses Verrückte, also das sage ich auch immer, die meisten Unternehmen in dieser frühen Phase scheitern am Produktverständnis, weil dieses granulare Verständnis von Persona, Go-to-Market-Motion und Produktfeature, die man offeriert, diese Konstellation ist das, was zum Schluss Wachstum generiert. Und das haben wir recht, auch durch Zufall wieder natürlich viel, haben wir irgendwie hinbekommen und konnten dadurch dann darauf basierend auf dieser Motion jetzt unsere erste Skalierungsphase mal machen.
Durch Zufall oder gutes Iterieren, würde ich sagen, ja. Also meistens ist Zufall ja auch dann einfach Ergebnis von viel Probieren und viel Testen. Ne? Lass uns einmal vielleicht kurz springen ins Heute oder Ende 2024 und dann würde ich gerne mal genau reingehen in den Prozess von 22 bis 24. Aber wo seid ihr 24 hingekommen? Wie sieht euer Produkt Ende 24 aus? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viel ERA macht ihr vielleicht? Gib uns mal ein paar Indikationen, wie Comstruct Ende letzten Jahres aussah oder heute Februar 25.
Ja, genau. Also Ende letztes Jahres, wir haben das Produkt dann erweitert, eben um die besagten Module. Wir sind ein bisschen nach vorne noch gegangen in das Abrufen, also Strukturieren von Rahmenverträgen und Abrufen, weil das sehr stark korreliert mit der Rechnungsprüfung für die Preisprüfung. Mhm. Das habe ich aus den Rahmenverträgen. Das heißt, da gibt es einfach sehr, sehr schöne Zusammenspiele dann wieder. Das will man eigentlich im Produkt wieder erreichen, damit man wieder das gut platzieren kann für den Upsell. Das hast du schon gesagt, Vertical Play. Wir probieren natürlich, da die Tiefe zu generieren und noch mehr Value basierend auf unseren ersten Interaktionen zu bauen.
Ja.
Ein ganz wichtiger Teil. Und das ESG-Modul basiert dann auf Daten, die wir im Prozess schon eingesammelt haben, wo wir einfach nur noch diese ganzen Materialdaten zusammenführen und im Bauunternehmen zum ersten Mal ermöglichen zu wissen, wie viel Material wurde eigentlich wirklich verbaut. Das waren Informationen, die Bauunternehmen bis heute nicht hatten, nicht haben. Es gibt sehr wenige Bauunternehmen, die das wissen. Und basierend auf den Lieferscheininformationen, den Rechnungsinformationen, also den Positionen, konnten wir genau sagen, letztes Jahr sind 170.000 Kubikmeter Beton auf deine Baustellen eingeflossen. Und darauf basierend konnten die dann den Carbon Footprint berechnen. Und das war natürlich ein super spannender Use Case, auch weil man da einfach mal den Impact sieht. Ne? Wenn man so eine Industrie anschaut, der Bau, das sind 5% des BIPs in jedem Land, 20% teilweise des CO2-Ausstoß. Und wir können einfach als Software-Solution dieses zum ersten Mal das überhaupt trackbar machen, was diese Industrie eigentlich emittiert an CO2, und können irgendwie dabei helfen, einen Lösungsansatz zu finden. Und das ist das, was mich auch zum Schluss begeistert, jetzt als Gründer in dem Unternehmen zu sagen, hey, dieser Scale, ne, dieser absolute Scale einfach, da was zu verändern in so einem jungen Alter mit so einem Team, das macht mir Spaß.
Wie viele Kunden begeistert denn das Ende 2024 schon, Henrik?
Genau, also Ende 24 sind wir dann, also wir sind ungefähr 7x gewachsen, dann bis Q3 24, also year over year quasi. Mhm. Also da war schon richtig gut was drauf auf der Nummer, hatten dann 50, 60 Kunden um den Dreh, verteilt über Deutschland und Schweiz. Sehr viel Enterprise, wie gesagt, wo wir auch teilweise schon ACVs über 250.000 hatten. Also auch einfach schon sehr große Contract Values zeigen konnten in einer sehr frühen Phase. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir die Runde machen könnten mit Google Ventures und 20VC, die dann gesagt haben, hey, das ist ein super spannender Eintritt in diesen Markt, gerade über diesen Materialteil, der aktuell so noch nicht irgendwie existiert, mit der Idee, dort eben im Markt potenziell eben einen riesen Mehrwert zu bieten über die Materialdaten, die dort entstehen.
Genau. Total spannende und, muss ich sagen, sehr unique Runde hier im Ökosystem. Dazu herzlichen Glückwunsch. Sehr viel Vertrauen von wirklich starken Brands. Gehen wir gleich mal rein, wie das mit Geld, was da reingekommen ist, weitergehen soll. Aber du hast schon gesagt, okay, ACVs bis 250.000 Euro. Was ist denn so der Durchschnitts-ACV, den ihr aktuell habt? Ich nehme an, der wächst natürlich, wenn es ein Vertical SaaS Play ist, auch stark an. Gute Net Revenue Retentions. Aber wenn ihr jetzt so aufs Portfolio guckt, was macht denn so ein durchschnittlicher Kunde aktuell?
Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört, 12,5 Millionen Euro von GV und 20VC ist natürlich extrem stark, aber es gibt auch alternative Finanzierungsformen und an dieser Stelle daher ein Hinweis an unseren Partner Float. Es gibt Momente im Leben, da trifft man auf jemanden und es macht einfach sofort Klick. Genau das ist passiert, als wir Janis und Cedric im Jahr 2022 beim Kitesurfing-Event kennenlernen durften. Seitdem ist Float ein unglaublich starker Partner für Artist und die gesamte Artist-Community. Float ist ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen, ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert. Das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen oder Bots. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, trefft ihr Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen auf der Artist Tour oder ihr schreibt einfach Janis eine E-Mail an janis@gofloat.io. Besucht auch gerne sonst mal gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen und eine Alternative für ein Equity-Investment festzustellen. Hier geht's weiter mit dem Pod.
Ja, also im Enterprise-Bereich ist das der Startpunkt tatsächlich. Also diese 250.000 sind jetzt ein Viertel der gesamten Organisation und ein Viertel des Produktes. Also wir erhoffen uns, dass das wirklich anwächst auf über 2-3 Millionen ARR mit diesem einen Kunden über die nächsten 2-3 Jahre. Das ist so mal, um zu zeigen, wo irgendwie die Journey hingeht. Und das ist recht ähnlich im Enterprise-Segment. Das ist jetzt so ein Kunde, der schon größer als Enterprise auch, aber ich würde sagen, Bounty mit 2000 Mitarbeitern bist du wahrscheinlich mit unserem gesamten Produkt so um die 500.000, wenn wir das komplett ausgerollt haben. So, das war jetzt Richtung. Und im Mid-Market, wenn wir jetzt mal so ein Unternehmen rauspicken, irgendwie mit 600 Mitarbeitenden, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Proxy dafür, da würdest du wahrscheinlich dann um die 100, 150.000, wenn wir komplett ausgerollt sind, irgendwie sprechen, vielleicht 200.000. Und das ist so mit den ACVs, mit denen wir agieren. Das Wichtigste für uns ist eben diese Land-and-Expand-Motion. Wir starten sehr klein. Wir offerieren eben einen simplen POC, wo wir einfach mal auf 3 Baustellen testen dürfen gemeinsam zu sehr, sehr niedrigen Kosten. Und dann von diesem POC gehen wir dann in den ersten Rollout für eine gewisse Region im Enterprise oder direkt aufs Unternehmen im Mid-Market. Und das sind die wichtigen Schritte für uns, dass wir da eben extrem nah dran sind. Und das ist recht komplexer Sales, den es einfach so in wenigen Organisationen in Deutschland gibt, was wir noch mal drüber sprechen werden.
Genau, da nehme ich mal direkt den Ball auf, Henrik, ne? Weil ich sage mal so, 50, 60 Kunden in den 2 Jahren an Enterprise und Mid-Market, wo es ja, wie du sagst, schon eher komplexe Sales-Prozesse sind, wahrscheinlich irgendwie Buying Center mit mehr als einer Person. Ja, und in der Industrie, wie du es beschrieben hast, würde ich vermuten, sind auch die und ist die Entscheidungswilligkeit vielleicht auch nicht ganz so agil wie vielleicht irgendwie in Software. Daher, letzten 2 Jahre, wie sah denn Go-to-Market und Sales bei euch eigentlich aus? Wie habt ihr es denn geschafft, dass 20VC und Google Ventures an eure Traction, an das Potenzial glauben? Wie habt ihr es gemacht?
Also ich glaube, gerade wenn man Vertical SaaS baut, die Krux liegt im Produkt. Also das ist ein Produkt, das ist ein Produktthema. Wir müssen nicht jetzt Deep Tech machen, dass wir irgendwie hier die Boundaries von AI irgendwie weiterentwickeln. Wir müssen jetzt auch nicht nur eine Vertriebsmaschine bauen, wo wir ein Thema auf unglaublich viele Menschen irgendwie ausrollen müssen, sondern wir müssen eben diesen Pfad an richtigen Produktentscheidungen richtig timen. Das ist das Schwierige, weil wir müssen ja ein sehr, sehr großes Produkt für eine Industrie bauen. Das muss ja der Weg sein für Vertical SaaS. Und ich glaube, da konnten wir einfach überzeugen, über unser Interesse am Markt. Also Gloria, die bei uns mit in der ersten Runde investiert hat, mit Puzzle Ventures, hatte mal gesagt, sie fand es verrückt, wie viel Begeisterung man für diese Industrie und für diese Menschen in der Industrie haben kann als Gründerteam. Das hat sie überzeugt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir leben, dass wir eben auf die Baustellen gehen, dass wir das Verständnis entwickeln und da einen Pfad aufzeigen können, wie man das eben dann weiter skaliert. Und das am Anfang hat es eben sehr stark damit zusammengehangen, dass wir selber die Sales Deals machen, dass wir den Leuten einfach zeigen können, dass wir es verstanden haben. Und das war auch die größte Asset, dass wir einfach super schnell ein tiefes technisches Verständnis haben. Und dann kriegt man auch diese eher konservativen Industrien überzeugt, wenn man denen eben zeigen kann, hey, ich habe das mitgedacht. Aber am Anfang war es auch ein Riesenproblem, das erste Jahr, sage ich mal so. Ja, genau.
Also das glaube ich sofort und ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und diese Energie und die Passion, die ihr habt, ist in der Tat wirklich ansteckend in Kombination mit der Expertise, die ihr euch mittlerweile aufgebaut habt. Aber dennoch ist ja, sage ich mal, das erste ein Pfund, wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, ja. Und wie habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr in diesem Enterprise-konservativen Bereich? Wie habt ihr die Leute überhaupt in ein Erstgespräch bekommen, damit diese Energie über den Tisch gehen konnte? Ja? Wie seid ihr an die Leute rangekommen?
Angerufen. Also wirklich immer. Also wir haben viel ausprobiert, wir haben irgendwie mal über Mail-Sequenzen nachgedacht und dann mit LinkedIn und so alles probiert, auch eine schöne LinkedIn-Page gebaut. Zum Schluss Hörer in die Hand nehmen und halt den Tag in der Callbox verbringen, wo ich auch mich gerade befinde. Das war die Realität. Und das muss man auch wirklich wollen. Also das muss wirklich eine Entscheidung sein, weil das macht man für eine gewisse Zeit selbst. Also für mich waren es 2 Jahre, wo ich wirklich primär das gemacht habe. Ich habe da irgendwann Spaß dran gehabt, da die Interaktion zu suchen. Aber das ist auf jeden Fall, der Entscheidung sollte man sich bewusst sein, wenn man in so einer Industrie anfängt zu bauen.
Finde ich super spannend, dass du das sagst, weil natürlich irgendwie viele immer vor dieser Herausforderung oder vor dieser Einschätzung stehen. Ja, Cold Calling, macht das Sinn? Geht das überhaupt? Ich glaube, gerade in der Industrie, wo die Leute auf einer Baustelle sind und eben nicht so viel am Rechner, ist das Telefon wahrscheinlich das Primärmedium, wie man die überhaupt bekommt. Ja. Nichtsdestotrotz ist die Barriere bei vielen GründerInnen natürlich hoch, das Telefon selber in die Hand zu nehmen. Aber du hast gesagt, 2 Jahre deines Lebens hast du mit Cold Calling in der Box verbracht, aber hat dazu geführt, dass er da 50, 60 Kunden in einem schwierigen oder sagen wir mal konservativen Bereich überzeugen konntet. Hast du mal so die ersten 30 Sekunden Cold Call für uns als Simulation? Weil das ist natürlich, kannst du das aus dem Gedächtnisprotokoll einmal hervorrufen? Weil ich glaube, das ist, also klingt einfach, ja, aber du weißt selber, wie es ist. Hast du irgendwelche Hacks? Hast du irgendwie, was waren deine ersten 5-Sekunden-Pitch? Wie hast du die Leute gecatcht?
Ja, also ich kann mal sagen, man wird da irgendwann sehr perfide drin. Was im Bau extrem stark funktioniert hat, ist, das sehr extrem lokal zu machen. Also es ist eine sehr lokale Industrie, wo jeder jeden kennt, in einer gewissen Geografie. Das ist auch sehr beschränkt. Und das Beste, was ich machen konnte, war tatsächlich irgendwie auf bestehende Lieferanten in der Region verweisen. So, hey, wir arbeiten gerade schon mit XYZ-Lieferanten zusammen und stellen digitale Lieferscheine für XYZ-Bauunternehmen zur Verfügung und machen das. Ist es nicht auch spannend für Sie? So, das war eigentlich der Opener. Und da hattest du eben 2 Keys drin, sage ich mal, den Lieferant und das Bauunternehmen. Und dann war schon mal so, oh, wenn das jetzt die Personen schon einführen, schon machen, dann ist es einfach extrem viel Proof. Und auch heute noch geht bei uns alles über die Logos. Also deswegen sind uns diese großen Enterprise-Kunden auch so wichtig, weil die signalisieren eben das Vertrauen der Industrie in uns als Softwarelösung. Und das schauen sich die anderen ganz, ganz genau an, was da passiert, weil die das nötige Budget haben und die nötigen Leute, um das sinnvoll zu evaluieren und weiter voranzutreiben, das Thema.
Aber jetzt hattet ihr ja ganz am Anfang diese Logos noch gar nicht, ja? Also vielleicht 1 oder 2, ja? Das heißt, das ist ja gar nicht so einfach. Hast du einfach, ich formuliere jetzt freundlich, simuliert? Hast du einfach geblufft, fake it until you make it? Weil, also ihr hattet ja sicherlich nicht in jeder lokalen Region, wo ihr angerufen habt, schon Kunden.
Ja, also da habe ich auch viel drüber gearbeitet. Ich hatte so 1, 2 Leute aus der Uni tatsächlich noch, der Manfred Huber von der FHNW. Er ist ein Professor für Bau im in der Schweiz. Und der hatte mir auch warme Intros gemacht am Anfang zu ein paar Bauunternehmen. Okay. Das war auch ein riesen Gamechanger, weil man dann eben diese Hürde von Glaubwürdigkeit nicht mitbringen muss. Aber auch die Uni-Schiene funktioniert sehr gut. Das war mein Tipp an alle am Anfang. Hey, ich bin Student, ich würde mir das gerne mal näher anschauen. Ich schreibe dazu eine Bachelorarbeit. Da kann man ja auch ein bisschen kreativ werden zum Schluss. Das ist auch ein Riesenweg, um einfach mal in diese erste Interaktion zu kommen. Und danach kann man sich ja dann beweisen. Dann kann man ja mit Wissen quasi wieder punkten. Aber die erste Interaktion, die muss man sich schon, also ich glaube, der Uni-Weg, den würde ich stark raten, als Student sich zu verkaufen, der einfach nur Interesse hat. Das ist meistens ein guter Weg am Anfang.
Jetzt hast du ja Sales wahrscheinlich nicht die ganzen 2 Jahre komplett alleine gemacht, sondern hast wahrscheinlich Founder-led dann irgendwie ein kleines Team zumindest jetzt bis zur Finanzierungsrunde aufgebaut. Wie sah das aus und habt ihr die Motion jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal angepasst oder war die extrem stark outbound-driven, telefon-driven weiterhin bis Ende 24?
Ja, also bisher ist es heute noch sehr outbound-driven tatsächlich, würde ich sagen. Es gibt dann eben gewisse interessante Teile bei uns generell im Produkt wieder. Das ist dann der nächste Schritt, den man nachdenken muss. Man hat mal ein Produkt gefunden, was funktioniert, was einen gewissen Umsatz eben generiert über einen gewissen Aufwand. Das ist der erste Schritt. Und dann muss man überlegen, wie kriegt man das jetzt schneller hin? Und der einzige wirklich sinnvolle Weg meines Erachtens ist entweder, man hat halt eine sehr starke Brand und kann das über Marketing skalieren oder eben Network Effects. Das sind so die 2 wirklich skalierbaren Wege. Und bei uns sind es eher die Network Effects. Dadurch, dass wir vertikal bauen, können wir uns oder haben wir auch die Möglichkeit, uns eben mit den Lieferanten auseinanderzusetzen und dort wieder, sage ich mal, Intros zu den Bauunternehmen zu generieren. Und das ist dann der spannende Teil, wo man eben es schafft, dieses Rad schneller drehen zu lassen, als einfach nur immer wieder outbound hinzurennen. Das ist genau das, was ich gerade eben auch so ein bisschen simuliert hatte im Cold Call. Ja. Und das ist ein super spannender Teil. Und in Bezug aufs Team, es war sehr, sehr, sehr founder-led bei uns. Also wir waren da wirklich immer massiv operativ drin, bis heute noch, würde ich sagen, ist es der Fall. Heute haben wir jetzt aber schon 2 Full-Cycle-AEs drin oder Sales-Manager, wie man es nennen will, die das eben probieren, jetzt schon zu replizieren. Vor allem eben eher im Mid-Market, noch nicht im Enterprise, weil das wirklich nochmal eine andere Hausnummer ist. Und das funktioniert jetzt auch schon. Also die 2 Personen, die laufen jetzt einfach schon, haben schon gute Quota-Attainments, aber es war auch ein Prozess, um da hinzukommen, mit verschiedenen Stolpersteinen, die so und so gelöst werden mussten. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jede Unternehmen in dieser frühen Phase. Und jetzt kommt man genau an den Punkt, wo man die nächsten Skalierungsschritte nachdenkt. Ne? Wie schafft man es, die erste Person zu involvieren, die da auch vielleicht mitgestaltet und dann auch die relevanten Leute mitbringt? Das sind natürlich halt alles Themen, die jetzt aufkommen. Ja.
Sprechen wir gleich noch drüber. Challenges nach der Runde. Was sind die großen Themen? Vielleicht einmal noch kurz zu den Netzwerkeffekten, weil das ist natürlich super spannend. Da im Detail, wie incentiviert ihr Lieferanten eurer Kunden dazu, dass die euch mit anderen weiteren potenziellen Kunden verknüpfen? Ja? Also was ist deren Mehrwert? Ist der finanzieller Natur? Ist der eher sozusagen in der administrativen Seite, dass die, wenn die mehr Kunden im gleichen System haben, auch ihre Prozesse mehr digitalisieren können? Hol uns mal ab, wie ihr dieses Netzwerk, diese Netzwerkmonetarisierung, wie ihr die strukturiert und wie ihr die aufbaut?
Ja, auch das ist wieder extrem produktnah. Mhm. Genau deswegen meine ich auch wieder, das ist genau das, was es braucht für so einen Case. Mit den Lieferscheinen hat der Lieferant eigentlich keinen Mehrwert, weil der schickt die Lieferscheine raus, da entsteht jetzt nicht viel Mehrwert für den in dem Prozess. Das ist eigentlich Mehraufwand teilweise selbst, also da enablen wir auch, also wir unterstützen dabei, wir helfen denen, diese Lieferscheine zu teilen, da investieren wir Zeit.
Weil die haben ERPs, da kommt es vielleicht irgendwie aus dem ERP geprintet raus, dann müsste es dann in euer System, damit es digital rausgeht, also ist für die fast eher, wie du sagst, oftmals Mehrwert als Arbeitsminderung, ne?
Ja, genau. Aber dann kann man eben weiterdenken und kann eben drüber nachdenken, gibt es irgendwie andere Anwendungsfälle, andere Datenströme, wo die einen Mehrwert haben. Und das ist eben das ganze Thema Ordering jetzt. Weil beim Order ist es eben so, dass der Lieferant jetzt anfängt, diese Order in sein System zu tippen. Mhm. Und da können wir natürlich ansetzen und sagen, okay, wenn wir diese Order jetzt digital ins System bringen, also direkt quasi mit der Dispo teilen, dass es nicht mehr eingetippt werden muss, haben wir wieder ein ROI auf der Zuliefererseite. Und genau mit dieser Produkterweiterung haben wir es quasi geschafft, dass jetzt auch der Zulieferer Mehrwert hat, wo er auch absolut willig ist, dafür zu zahlen. Mhm. Also dass man mehr digitale Bestellung hat. Und genau mit diesem Trick schafft man es dann eben wieder, die Motion auf die andere Seite zu kriegen, dass jetzt der Lieferant aufs Bauunternehmen zugeht und sagt, könntest du nicht bei mir digital bestellen? Und dann hat man wieder diesen Effekt. Und das ist genau das Spannende, was mich auch super fasziniert bei uns am Unternehmen, diese Nuancen zu verstehen, genau den richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt zu machen, richtig an Komplexität zu priorisieren. Weil einfach nur eine breite Plattform bauen kann jeder. Das muss ja alles auf dem Boden irgendwie. Also ich sage mal, Komplexität an sich ist immer ein Nachteil. Muss ich ja bewusst sein, warum man die Komplexität aufnimmt. Und das aber richtig abzuwiegen, das ist, da ist unser Mitgründer Jonas verantwortlich, der Physik studiert hat. Da finde ich, liegt das Thema auch ganz gut. Ich involviere mich da eher auf dem höheren Level dann, ja.
Da ist es doch jetzt herrlich, Henrik, dass es an Komplexität in den nächsten Monaten und Jahren jetzt richtig abgehen wird, weil ihr habt ein bisschen Geld eingesammelt. Du hast es schon gesagt. Vielleicht gibt es uns zwei, drei Eckpunkte zur Runde. Investoren hast du schon genannt, aber wie viel Geld habt ihr da aufgenommen? Und natürlich dann Anschlussfrage danach, was passiert jetzt mit dem Geld? Was sind deine aktuellen Challenges? Aber starten wir mal mit den Kernfakten. Wie viel Geld habt ihr aufgenommen und vielleicht auch, was war so ein bisschen der Hauptgrund für die Investoren, bei euch einzusteigen? Du hast schon ein paar Indizien gegeben im Gespräch, aber vielleicht nochmal einmal top-down. Warum glauben die an euch?
Ja, also ich glaube, wir haben 12,5 Millionen eingesammelt. Irgendwas zwischen Seed und Series A. Mit den Investoren habe ich mich geeinigt, das nicht zu spezifizieren, weil wir einfach irgendwo dazwischen stehen. Aber es ist schon eine der größten Runden, sage ich mal, jetzt in Europa für diese spezifische Zeitspanne, sage ich mal so, die wir da irgendwie gemacht haben.
Absolut, was
natürlich ziemlich cool ist. Das ist natürlich auch so eine Validierung, wo man wieder mit einer breiten Brust reingehen kann, was nicht selbstverständlich ist, sage ich mal, im Startup-Leben, weil man dann doch oft auch irgendwie auf den Deckel bekommt. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dieser Mentalitätsboost wieder. Zum Schluss, was sind jetzt so die Kernaspekte, die wir anstreben? Ich würde sagen, wo ich 100% dran glaube, ist an den Weg, den wir gewählt haben in diese Branche und die Opportunität in dieser Branche. Also der Bau hat die letzten 50 Jahre keinen Produktivitätsinkrease gesehen. Alle anderen Industrien haben ungefähr einen Increase um so 2% pro Jahr. Das heißt, da ist einfach eine riesen Gap entstanden zwischen dem, was technisch möglich ist und was tatsächlich in der Realität umgesetzt wird. Und gerade dieser Materialteil wurde noch nie besetzt als Produkt. Also es gibt ein ERP-System, wo die Daten zusammenfließen. Es gibt irgendwie manchmal noch ein baustellenspezifisches Tool auf der Baustelle, um eben so einen Tagesrapport auszufüllen oder für die Kalkulation. Aber dieser Materialbeschaffungsteil wurde nie gelöst, weil der technisch auch nicht lösbar war. Also das Tausende von Lieferanten, in die du integrierst, die Datenformate variieren unglaublich stark. Und erst durch Large Language Models jetzt ist es eigentlich möglich, das zu strukturieren. Und wir waren in der glücklichen Situation, genau an einem Zeitpunkt zu starten, 3-4 Monate bevor, sage ich mal, diese ganze Craziness jetzt mit OpenAI und was jetzt alles inzwischen gibt, gestartet hat. Und genau auf dieser technischen Möglichkeit dürfen wir ein komplett neues Produkt für den Markt bauen. Also Materialbeschaffung war bis heute überall analog, global. Also nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein globales Thema. Und das ist natürlich irgendwie eine Ausgangslage, die Investoren extrem spannend finden, wenn sie sagen, hey, hier gibt es ein ganz, ganz klares Why now, eben wegen der Möglichkeiten im Machine Learning und der Möglichkeiten eben von Bauunternehmen auch Tech und Software eben zu nutzen in einer unglaublich hohen, großen Industrie, die eigentlich noch sehr viel Potenzial birgt. Und das eben gepaart, das ist, glaube ich, das, was uns dann extrem interessant gemacht hat, eben und warum wir als Gründerteam vielleicht da ganz gut drauf passen, ist eben unser Verständnis vom Markt und unsere Liebe für Produkt bauen. Ich glaube, diese Kombination ist das, was uns jetzt in dem Fall irgendwie interessant macht, um das konkrete Problem zu lösen. Das ist, glaube ich, wäre jetzt meine Vermutung, aber kannst ja gerne mal bei Ihnen nachhaken.
Ja, frage ich gerne mal nach, aber würde ich wahrscheinlich, also würde ich unterschreiben, ne? Großer TAM, Innovationsrückstau, wie du es genannt hast, und jetzt irgendwie technologische Möglichkeiten, um diesen Innovationsrückstau anzugehen, finde ich extrem spannend. Und was bei Vertical SaaS natürlich auch immer spannend sind, die Lock-in-Effekte, die du generierst. Ja, gerade wenn du entlang der Wertschöpfungskette, wie ihr es macht, du auch vertikal immer weitergehst und die Vorlieferanten mit dazu holst und vielleicht noch weitere Target Groups. Also schon super, super spannendes Thema. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber lass uns doch jetzt mal sprechen über deine aktuellen Bauchschmerzen oder zumindest Challenges. Ja, jetzt habt ihr viel Geld zur Verfügung. Damit einhergehen natürlich auch ambitionierte Ziele weiterhin. Ja, das wird sich eher verschärfen und ich denke, noch eine Schippe draufkommen. Was sind denn gerade so die Themen, die dich umtreiben? Was ändert sich jetzt bei euch in der Organisation und vor allem auch im Go-to-Market inklusive Produkt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wo ich gar keine Bedenken habe, was ich immer noch glaube, ist genau die Produktausrichtung. Ich glaube, da haben wir eine sehr klare Roadmap. Wir wissen genau, wo wir hinwollen. Ich glaube an die Vision, ich glaube an den Eintrittspunkt, den wir gewählt haben. Wo wir extrem wachsen müssen jetzt, ist einfach das Fundament, auf dem man das aufbaut. Mhm. Und das betrifft, ich sage immer, da gibt es immer verschiedene Dimensionen. Es gibt irgendwie Prozesse, Materialien, Tooling und eben auch die People, die das eben umsetzen. Das sind so die Key Metrics, die man irgendwie da probieren kann zu verändern, um dann einen anderen Output zu generieren. Und der erste Teil, mit dem ich anfange, sind einfach die Menschen jetzt. Also wir als Unternehmung haben ganz klar den Anspruch, diesen Materialbeschaffungsprozess für den Bau global aufzubauen. Das war für uns immer als Gründerteam das Ziel. Ich selber habe eine Zeit lang in Berkeley studiert und dort auch wirklich von Leuten lernen dürfen, die einfach Category-Defining-Produkte aufbauen durften mit einem globalen Scope. Und das ist auch absolut mein Interesse, das wirklich in der Größe zu machen. Und wenn man sich da für diesen Weg entscheidet, den nicht jeder gehen muss oder sollte, dann müssen verschiedene Dinge zusammenkommen. Und ein extrem wichtiger Teil ist eben die Wachstumsgeschwindigkeit zu halten. Also wenn jetzt solche Investoren bei uns investieren, dann ist das nicht schön, sondern es ist eigentlich nur ein sehr klarer Anspruch, wo wir in 2 Jahren stehen zu haben. Und das ist eigentlich, darauf muss ich jetzt hinarbeiten. Und der einzige Weg, wie man diese Geschwindigkeit halten kann, ist, wenn man eben Leute in das Projekt involviert, die diesen Weg schon mal gegangen sind und vielleicht schon 2-3 Mal gegangen sind.
Ja.
Und das ist gerade die Riesenherausforderung, Leute zu involvieren, die einfach wirklich und da wieder auch global irgendwie diesen Ansprüchen genügen, weil teilweise findet man die auch im deutschen Ökosystem noch nicht. Also es hat sich super viel getan, ich will das gar nicht kleinreden, was über die letzten 10, 20 Jahren im deutschen Ökosystem passiert ist. Aber in Key-Funktionen, ein Beispiel mal zum Beispiel Produkt, sind wir einfach auf dem deutschen Markt noch ganz woanders, wo jetzt irgendwie die Amerikaner oder auch teilweise in London schon die Leute stehen. Und sich da jetzt, sage ich mal, mit befassen zu dürfen, das ist auch der Teil, den ich jetzt umsetze, gerade konkret, diese absoluten Key-Personen, 4, 5 Hires, die wir jetzt in den nächsten 2, 3 Monaten machen müssen, zu finden und sich da ganz, 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 ganz intensiv mit auseinandersetzen zu dürfen, finde ich ein absolutes Privileg, weil ich von diesen Leuten so viel lernen darf. Also mit den Leuten, eine Person habe ich schon gefunden, die uns da hilft, das ist die Margo. Die hat verschiedene Organisationen im Valley aufgebaut, es kommt aus dem Valley, hat LinkedIn als Executive Recruiter mit Reid Hoffman skaliert, hat dann bei Yahoo gearbeitet und dann noch Criteo mit aufgebaut als Employee 50. Das sind so Personen, wo du einfach merkst, die haben das Game schon 50 Mal gespielt und da merkst du einfach einen ganz anderen Zug zum Tor, sage ich mal, den wir als, sage ich mal, Mitte 20-Jährige gar nicht auf den Boden bringen können. Das ist einfach unmöglich und da muss man jetzt eben sich gut aufstellen.
Klingt super spannend und lass mal da direkt noch konkreter werden. Also was sind denn so die 5 Key-Positionen, die ihr nach einer Seeds Series A Mischrunde jetzt in Vertical SaaS angeht? Also Margo, hast du gesagt, in der Recruiting-Position, Head of People, Head of Star, I don't know, wie ihr es benennt, aber ich glaube, Fokus ganz klar, Acquisition of Talent. Was sind so die anderen 4 Rollen, die wo ihr gerade wirklich Hebel seht, wo ihr Mehrwert seht?
Absolut. Ganz, ganz wichtig. Also bei uns ist es ein Dreiklang. Wir haben jetzt nicht, wir sind jetzt eben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht Tech-Focus, noch sind wir Go-to-Market-Focus. Deswegen müssen wir bei beiden schauen, dass wir so die ersten Personen reinziehen, die einfach wirklich managen können, die People leaden können. Das ist auch etwas, was wir nicht können als Gründer. Wir müssen es alles lernen, von der Pike auf. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass man das selber versteht als Gründer, dass man das nicht kann. Weil sonst fängt man an, da irgendwas zu machen, aber das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Teil. Wirklich zu leaden ist super, super schwierig und da muss man sehr, sehr viel und hart dran arbeiten, um das wirklich zu können. Das heißt, was wir machen, ist einerseits wirklich einen Engineering Manager zu nehmen, eben der die Tech-Seite mit strukturiert und einfach einen sehr, sehr, sehr Senior IC, den haben wir auch schon gefunden, der uns von Celonis bereichern wird, mit über 7 Jahren Berufserfahrung bei Celonis, also auch von ganz, ganz an Anfang mit aufgebaut hat.
Senior IC auch im Dev-Bereich, ne?
Also, genau, gerade im Plattformbereich, gerade in den Daten, ne? Wir müssen super viele Daten shippen, da ist natürlich Celonis ein super spannendes Thema. Und auf der anderen Seite im Go-to-Market genau dasselbe. Da ist unsere Kernfunktion Sales, die ganze Komplexität liegt in Sales. Wir haben jetzt keine Riesenkomplexität in Marketing. CS ist noch, würde ich sagen, auch wichtig, aber Sales ist wirklich so das Schwierigste für uns, gerade in Enterprise-Accounts. Und da auch einen Head of Sales zu finden, der eben dem Ganzen irgendwie Farbe geben kann, der da seinen Stempel oder ihren Stempel draufdrücken kann auf diese Organisation. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann in der Mitte noch eine Produktperson, die eben da auch schon mehr gesehen hat. Das sind so die 3 Key-Hires für mich. 2 eher Management, dann vielleicht 2 Senior ICs jeweils in Tech und einmal auch im Sales, also Enterprise AE habe ich auch schon gefunden, auch von Celonis. Und dann nochmal einen Senior IC auf Product-Ebene. Das ist so die Komposition, die ich mir irgendwie vorstelle.
Liebe Grüße an der Stelle an Remy von Celonis, der wahrscheinlich auf Henrik nicht mehr so gut zu sprechen ist jetzt beim München Oktoberfest, aber das gehört natürlich dazu, ein bisschen Fluktuation und Wechsel. Hab ich verstanden, also erstmal sehr spannendes Thema und du hast schon gesagt, 2 von Celonis, das klingt ja jetzt erstmal wiederum sehr deutsch. Ja? Du hast ja gesagt, okay, ihr wollt international, okay, fürs Recruiting jemand international. Sind die anderen Rollen jetzt gerade Head of Sales? Siehst du den Head of Sales eher aus der Dachregion, weil Dach der stärkste Markt ist? Siehst du eher Head of Sales aus einem Potenzialmarkt? Ich weiß nicht, was eure Internationalisierungsstrategie angeht. Wo wollt ihr als nächstes hin? Wie soll dieses Head of Sales Profil aussehen?
Ja, das Wichtigste für mich in den Go-to-Market-Positionen ist dieser klare Fokus auf den ICP, also Old Industry. Super wichtig, dass man versteht, wie sieht dieser Vertriebsprozess aus? Heavy Outbound, komplexe Organisationsstrukturen, Slow Adoption, alles, was wir irgendwie gesagt hatten. Und das Zweite ist auf der anderen Seite immer noch dieses, ich will wieder in die Trenches gehen. Also gerade dieser erste Head of Sales Hire, ganz wichtig, dass der auch mit oder die auch wirklich mit anpackt und das Ganze auf den Boden bringt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil dieser Rolle. Und da ist Celonis leider so ein bisschen in den Fokusbereich gerutscht, weil die halt das genau noch abdecken. Also die sind halt eine Organisation, die haben sehr komplexe Sales-Prozesse. Also ich habe absolut großen Respekt vor dem Gründungsteam und dem gesamten Team, weil was die verkaufen, ist horizontal in verschiedenste Industrien,
ja,
Prozessverbesserungen. Und ich merke, ich mache eine Prozessverbesserung in einer Industrie und finde es schon extrem hart. Also ich weiß nicht, wie die das am Anfang gelöst haben. Also da müssen ein paar schlaue Köpfchen dabei gewesen sein. Aber das einfach, und das passt erstmal perfekt. Und sie sind halt noch nicht komplett corporate. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich fokussiere mich auf diese Größe von Deals, auf diese Größe von Komplexität, dann bin ich direkt irgendwie bei AWS, ein Microsoft, ein Salesforce in München, ne? die es auch gibt, die ich mir auch anschaue. Aber da fehlt dann schon oftmals wieder die Neigung zum Early Stage. Und deswegen ist da Celonis so ein bisschen im Kreuzfeuer, weil sie halt beides haben. Das ist natürlich extrem schön, gerade noch mit dem Deutschland-Fokus. Nichtsdestotrotz schaue ich mir auch internationales Talent an tatsächlich. Also gerade jetzt auch für die Head of Sales Position schaue ich mir schon an, wo die Leute sonst noch gewesen sind. Außerhalb von Deutschland, also außerhalb von Celonis in Deutschland, weiß ich nicht, wie viel es da noch so gibt. Bin ich noch nicht überzeugt worden, zumindest sage ich mal so auf diesen zwei Kategorien. Aber wir werden mal schauen, was dann zum Schluss bei rumspringt.
Drückt euch auf jeden Fall die Daumen, und wenn jemand Lust hat oder jemanden kennt, der da gut passen würde, meldet euch gerne bei Henrik. Per LinkedIn ist, glaube ich, ein guter Approach, oder einfach bei mir. Ich mache die Intro gerne zu Henrik. Jetzt haben wir den Hebel für schnelles Wachstum und weitere Skalierung besprochen. Wo würdest du sagen, ist der zweite große Werthebel jetzt gerade wirklich zeitnah in den nächsten Monaten? Was ist das zweite große Thema, was sich vielleicht noch beschäftigt?
Ja. Also wo wir auf jeden Fall dran arbeiten, ist eben weiter diese Netzwerkeffekte zu stärken. Das ist so ein Produktthema, würde ich sagen, aber da sind wir schon auch vor der Runde dran gewesen. Der dritte Teil, wenn man jetzt über Expansion nachdenkt, ist natürlich auch irgendwo dann geografische Expansion. Gerade weil wir eben diese sehr starke Enterprise-Playbook irgendwie verfolgen, denken wir natürlich auch über das europäische Ausland schon nach oder sind auch schon dort präsent. Also wir haben heute schon Baustellen in Norwegen, Schweden, in Tschechien, also auch in Polen schon, wo wir einfach schon mal dort sind, aber nicht vertreiben. Und das schaue ich mir natürlich auch gerade an und discover einfach strukturiert, dass man da einfach die Learnings rauszieht und sagt, wie können wir da jetzt eine Pod-Struktur aufbauen? Wie schaffen wir es, dass da die Teams irgendwie lokal arbeiten können, weil es eben sehr lokal ist, aber trotzdem noch irgendwie mit dem Team verbunden sind? Und da arbeite ich jetzt schon so ein bisschen an Matrix-Strukturen, dass eben die Leute irgendwie lokal in den Pod zusammenkommen können und der irgendwie gut strukturiert ist, aber immer noch functional ihr Knowledge und ihr Best Practice reinbekommen. Und das ist schon recht viel Komplexität für so eine junge Organisation. Aber ich glaube, super wichtig, das vom Anfang an gut zu nailen. Ja.
Absolut. Hatte ich mal eine super spannende Folge mit dem Robin Sudermann von Talents Connect. Die haben so eine Squad-Struktur gebaut. Wirklich auch sehr effizient und effektiv. Also quasi Matrix mit inhaltlich funktionalen Leads, aber trotzdem sozusagen auch Pod-Strukturen. Kann ich sehr empfehlen. Glaube ich, gibt es eine Folge schon ein bisschen länger her. Wenn du Lust hast, connecte ich dich auch gerne mit Robin. Super Typ. Macht richtig Spaß mit dem. Ich wollte dann vielleicht nochmal auf eine Frage zur Internationalisierung kommen. Jetzt habt ihr ja schon sehr, sehr große Datenstrukturen über die bestehenden Kunden und bestehenden Lieferanten. Siehst du in den Daten gegebenenfalls auch sozusagen potenzielle Zielmärkte, weil du sagst, okay, bei allen Bestandskunden sitzen Lieferanten in UK und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Potenzial, um über diese Lieferanten auch an Zielkunden zu kommen? Oder gibt es da keine Patterns, die ihr erkennt, beziehungsweise schwierig, diesen Netzwerkweg zu gehen und zu nutzen?
Ja. Bezüglich Internationalisierung, was super spannend ist, ist, dass diese ganz großen Bauunternehmen, also im Plenia oder eine Hochtief, beides Kunden von uns im Rollout, die agieren international. Im Plenia agiert in Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, super viel. Eine Hochtief agiert in fast jedem Land der Welt mit Turner und Flatiron als zwei der größten Bauunternehmen in Norwegen und Kanada und US, also extrem breit aufgestellt. Und das Schöne ist, dass wir mit diesen Kunden auch international skalieren können. Dadurch, dass das Problem international vorliegt, wenn man da einmal einen Rollout gemacht hat, dann nehmen die einen an die Hand und sagen, oh, guck mal, dieser Markt wäre spannend. Und dann liegt es eigentlich nur an der Organisation selbst, das auch auf den Boden zu bringen. Also sagen, okay, wir können mit dieser Zuliefererkomplexität im neuen Markt umgehen. Das ist dann, das sage ich mal, das Bottleneck für uns. Mhm. Und damit können wir super cool einfach in andere Märkte skalieren, können die ersten Baustellen gewinnen, können unsere Erfahrungen machen, wie unser Produkt angewendet werden würde, ob das Sinn macht. Und können dann evaluieren, ob wir wirklich mit Sales-Kappa da reingehen wollen. Und das macht eigentlich unsere Internationalisierung gar nicht so schwierig, wie es in anderen Branchen ist, weil wir eigentlich schon in jedem Markt mit einem großen Logo starten dürfen, den wir halt irgendwie interessant finden, und müssen halt dann gut evaluieren, inwieweit das für uns gerade Sinn macht von der Kappa.
Internationalisierung, also auch ein Thema für euch, glaube ich, auch eins, was ein Riebe ist. Wenn wir über Internationalisierung nachdenken, Henrik, Europa only oder gibt es auch sozusagen nicht europäische Märkte? Ich kann mir vorstellen, gebaut wird überall, ja, und die Volumen in USA und vielleicht auch in Asien in bestimmten Märkten sind wahrscheinlich extrem, extrem hoch und passiert auch viel. Wie denkst du über Internationalisierung nach Europa first oder denkt ihr das ganz global schon?
Ja, also ich glaube, es gibt riesige Unterschiede im Digitalisierungsgrad. Also manche Märkte sind schon super weit.
Definitiv.
Die Nordics sind ein Riesenbeispiel. Alle Invoices sind dort eigentlich schon, alle Rechnungen sind dort schon auf Positionsebene strukturiert, werden die dort übermittelt und müssen eigentlich nicht mehr ausgelesen werden. Also da muss man sich dann wirklich anpassen, überlegen, wie macht da unsere Plattform gerade Sinn. In meisten Fällen gibt es da andere oder verschieben sich die Anwendungsfälle ein bisschen oder wo wir eben reinkommen. Das sehe ich auf einmal, dass man da lernen kann für andere Märkte. Also die Erkenntnisse, die wir aus einem Markt gewinnen, können super relevant sein. Wo wird der andere Markt in 2 Jahren stehen? Das finde ich super spannend. Aktuell der Fokus Europa. Für die nächsten 2 Jahre auch wird der Fokus Europa sein. Da gibt es einfach jetzt ein paar Märkte, die ich unbedingt angehen will. Nordics hatte ich schon genannt. Es wird noch 2, 3 weitere geben, die wir uns anschauen werden. Und dann ist man, glaube ich, bereit, wenn man dann diesen Skalierungspfad verfolgen konnte, den die Investoren natürlich auch für einen vorsehen, dann ist man bereit, um überhaupt über eine US-Expansion nachzudenken. Wenn man das zu früh macht, dann zerfliegt einem einfach alles. Ja. Das müssen wir erstmal schaffen, das überhaupt skalierbar aufzustellen, eben mit diesen Personen. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Research schon gemacht. Also wir waren jetzt schon über die letzten Jahre Mitglied bei SciFi, das ist das Civil Engineering Institute von Stanford. Grüße an Martin Fischer, der das leitet, ein Schweizer. Und konnten dort schon mit den ganzen großen US-Bauunternehmen sprechen, also haben ein sehr gutes Verständnis davon, wie das dort gemacht wird, haben auch richtig Bock auf die Sache, es ist wirklich eine Frage der Komplexität und da muss man das richtige Timing finden, einfach mit der richtigen Velocität reingehen, sonst schafft man gar nichts auf beiden Seiten dann, ne? Das ist die Realität.
Letzte innerliche Frage aus reiner Neugier, Henrik. Ja? Du hast gesagt Q3 versus Q3 7x, ja, jetzt gab es irgendwie viel Geld von so spannenden Investoren. Wenn wir jetzt Q1 2025 versus Q1 2026 nehmen, wie viel X kommen denn da bei Comstruct drauf?
Ja, also das Ziel muss zwischen 3 und 4 X liegen, auf jeden Fall. Alles andere würde nicht unseren Zielen entsprechen. Aber da, wie gesagt, aktuell, und da muss man auch wieder aufpassen, wenn man dann nur noch mit dem gleichen Kopf in die gleiche Betonwand rennt, erreicht man das zu 100% nicht. Ja. Deswegen muss man manchmal wieder diesen Schritt zurücknehmen und das ist extrem counterintuitive, würde ich sagen.
Absolut.
Dass man auf einmal sagt, hey, ich muss jetzt einfach das komplett anders aufsetzen, als ich es bisher gemacht habe. War auch ziemlich schwer für uns. Deswegen aktuell bin ich gar nicht, ist Revenue für mich gar nicht das Hauptziel. Aktuell ist Team das Hauptziel. Und in 2, 3 Monaten bin ich wieder ready, um das wieder in die andere Richtung zu legen. Aber das muss das Ziel sein, ja.
Ich bin gespannt und freue mich, dich dann hier in Q1 2026 spätestens wiederzusehen. Und dann können wir über das vergangene Jahr und dann die nächste Finanzierungsrunde wahrscheinlich sprechen. Bedanke mich an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich, Henrik, für die inhaltlich super Insights und Einblicke in die Bauindustrie und euren Go-to-Market. Glückwunsch zur Runde, hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Julius. Ciao, ciao.
Noch entlasse ich dich aber nicht, weil es gibt noch eine wichtige Frage zum Schluss hier beim Artist on Air Podcast.
Ja, ja.
Und da brauchen wir dann Input für München. Wo sollten unsere Artisten denn in München mal essen gehen? Kann von der Burgerbude bis zum Sternerestaurant alles sein. Wo gehst du gerne hin?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich, wir bestellen jeden Abend Uber Eats ins Office für alle von der Company aus. Deswegen bin ich da nicht so umtriebig. Aber ich habe so einen kleinen, also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz klein, ganz kleines Restaurant bei mir in der Nähe von zu Hause.
Aha.
Dem würde ich gerne diese Exposure geben. Ich weiß nicht, ob die Namen haben.
Ansonsten nehmen wir auch den Top-Lieferanten deiner Uber Eats App. Ja? Geht auch. Ist wahrscheinlich eine Ghost Kitchen ohne Restaurant. Ja.
Das kann durchaus sein. Kann man das auch nachreichen, den Namen?
Können wir auch nachreichen. Es ist erstmalig, dass wir den nachreichen, aber das machen wir. Wir schreiben den Namen von Henriks Empfehlung wie immer in die Shownotes und alle Restaurantempfehlungen seht ihr auf artist.net. Das heißt, nie wieder schlecht essen, egal wo ihr in Europa seid. Ich glaube, wir mittlerweile nach 250 Folgen gibt es nahezu für jede Kleinstadt eine gute Empfehlung zum Essen. Reichen wir gerne nach, Henrik, überhaupt kein Problem.
Tipptopp, herrlich. Ciao, super. Ciao.
Okay. Ciao, ciao, schönen Samstag. Ihr habt mir Spaß gemacht, Henrik. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Letzter und kleiner Hinweis in eigener Sache. Nur noch 4 Wochen bis zum Artist Circus in Berlin am 4.4. Freitag bringen wir die europäische Sales- und Go-to-Market-Community zusammen. Es gibt noch, ich glaube, 70, 75 Tickets. Alle Partnerstände sind ausverkauft. Es wird voll, es wird spannend, es wird lehrreich, es wird wertvoll. Wir haben über 80 Speaker, die in sehr, sehr Hands-on-Workshops und in Keynotes euch das beste Wissen vermitteln in 5 Tracks. Sales, Pre-Sales, RevOps, Partnerships und Customer Success. Daneben gibt es jede Menge Spaß, viel kompetitive Elemente und einen Abend voller Party und kühler Getränke. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr noch Lust habt, schaut auf die Website, holt euch eins der letzten Ticket und dann sehen wir uns am 4.4. zum Freitag in Berlin. Das war's von mir, Julius Gönner. Ich wünsche euch eine herrliche und erfolgreiche Woche. Bis dahin, der Julius. Ciao.